Welch eine Freude, hier in euren erneuerten Räumen bei euch zu sein, mit euch zusammen einen ewigen Herrn feiern zu dürfen und ihn zu loben, ihn zu ehren. Ich kann mich voll mit diesem Anliegen identifizieren, dass erneuerte Räume zu erneuerten Herzen führen, erstmal unseren eigenen, aber dann auch möglichst viele, die Jesus Christus jetzt noch nicht kennen. Ich habe euch etwas mitgebracht. Also diejenigen, die vielleicht so ganz von der ersten Reihe sitzen, die können vielleicht erkennen, dass das koreanisch ist. Und die Bilder, wenn man sich die so der Reihe nach ansieht, das sind glaube ich 32 Stationen hier, da sieht man, das geht durch die ganze Bibel, durch die ganze Heilsgeschichte durch, von der Schöpfung bis in die Offenbarung hinein. Nordkorea ist eines der ganz wenigen Länder, wo wir absolut nichts machen können. Aber das heißt nicht, dass man nichts machen kann. Dies hier ist nämlich, sieht aus wie so eine Plastiktüte, ist aber in Wirklichkeit ein Luftballon. Hier ist ein Loch. Und der wird mit Helium gefüllt und dann hier zugeklebt. Und nicht nur einer, sondern Tausende. Und dann lässt man die bei günstigem Wind einfach über die Grenze fliegen, vom Süden nach Norden. Und die Dinger können nicht nur fliegen, wenn der Helium, wenn das dann weniger, die können auch schwimmen, ja, also die gehen auch nicht unter, die können auch nicht irgendwie beschädigt werden. Und ja, unser Gebet ist, dass ganz viele Kinder und Erwachsene so einen dieser Luftballons bekommen. Wir in der KIB haben vor einem Jahr, vielleicht habe ich das sogar voriges Jahr erzählt, ich weiß nicht mehr genau, eine Aktion gestartet. Habe ich erzählt? Nee? Und zwar haben wir so diese, wie nennt man die, Wristbands, wie heißt die auf Deutsch? Ja, aber hier steht drauf, Pray for the children in North Korea. Betet für die Kinder in Nordkorea. Und das ist so die Kinderausgabe. Wir haben Tausende, wirklich Tausende an Kinder, die beten können, überall in der Welt verteilt. Wir sind nicht überzeugt, was die Politiker nicht können und die Militärs auch nicht können, das vermögen die Gebete von gläubigen Kindern. Ja, also das haben wir so vor einem Jahr begonnen und wir staunen, was alles schon passiert in Nordkorea. Wer weiß, wie das noch weitergeht. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mitbeten, dass die Kinder in Nordkorea doch, wisst ihr, das verstehen Kinder überall in Afrika, wo immer sie zu Kindertreffs zusammen können. Was, da gibt's ein Land, die erlauben nicht, dass Kinder auch zu solchen Kindertreffs kommen. Da beten Kinder und ihr könnt mitmachen. Hier in Deutschland hatten wir letztes Jahr Reformation, 500 Jahre, und da haben wir eine DVD oder sagen wir mal ein Martin Luther Video produziert und auf alle möglichen Weise herausgegeben. Dies hier ist ein Malheft mit einer DVD. Da haben wir ungefähr 70.000 von verteilt bis jetzt. Und dieses Video, das haben wir auf unserer Kinder-Internetseite, den Entdecker-Seiten drauf. Wir haben das dann auch mal, wir hatten zuerst noch gar keinen eigenen KIB-Kanal auf YouTube, sondern wir haben das mit Aseba zusammen gemacht. Und das wurde oder ist inzwischen über 100.000 Mal angesehen worden. Und inzwischen haben wir auch einen eigenen Kanal, aber irgendwie gibt es da so einen Logarithmus auf YouTube. Da, wo es erfolgreich ist, da wird es immer erfolgreicher. Und da, wo es wenig ist, also auf unserem Kanal, da haben wir vielleicht ein paar hundert Zugriffe. Und wie gesagt, wenn man einfach nur mal bei YouTube so hat, Martin Luther, Kinder, die drei Worte reichen, dann könnt ihr dieses Video sehen. Und da seht ihr auch die Zahl, inzwischen sind es glaube ich so 115.000. Und aber wer auf unseren Kanal geht, der kann dann einfach nur KEB eingeben oder da findet man dieses Video in mehreren Sprachen und auch weitere Videos. Wir haben jetzt auch noch dann mal an, wenn das so erfolgreich ist, ja, dann eins über Onesimus, sehr schönes evangelistisches und auch ein Kurzvideo über Zachäus. Das sind so die ersten drei und wir wollen da auch weitermachen. Könnt ihr auch einfach für beten. Ein paar habe ich mitgenommen, aber wie gesagt, wer Computer hat, Internet hat, auf YouTube steht es allen zur Verfügung. Auch dieses Heft habe ich ein paar mitgenommen, habe ich glaube ich schon mal vorgestellt. Das sage ich jetzt mal nichts weiter zu. Ist einfach für Kinder, die gar nichts von Gott wissen. Und ihr dürft auch unser Blättchen mitnehmen. Das ist eigentlich schon ist die letzte Ausgabe, die neueste. Die habe ich gerade jetzt, wie ich so unterwegs war, habe ich die Nachricht bekommen, dass wohl jetzt gerade gedruckt wird. Bedauere ich, dass ich das Neueste nicht euch geben kann, aber wer es noch nicht hat, darf sich dieses gerne mitnehmen. So, und jetzt lese ich uns einen Text aus der Offenbarung. Kapitel 7, Vers 9 bis 17. Offenbarung 7, Vers 9, ab Vers 9. Da sagt Johannes, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ach, lieber Vater, und jetzt bitten wir dich noch einmal, dass du uns doch dieses herrliche Wort aufschließt und dass du zu uns sprichst. Amen. Ihr Lieben, die Offenbarung ist ja kein historisches Buch, wie etwa das erste Buch Mose. Das heißt also, die Offenbarung sieht nicht zurück. Sie wurde geschrieben, bevor die meisten der hier geschilderten Ereignisse geschehen sind. Und das gilt auch für diese große Schar. Gott ließ Johannes diese Schar sehen, bevor es sie gab. Sie ist ja heute noch nicht vollzählig. Aber Johannes sah sie schon in der ganzen Fülle. Das war nur möglich, weil diese große Schar, die niemand zählen konnte aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, von Anfang an Gottes fester Ratschluss war. Gott sah diese Schar gleichsam von Ewigkeit her. Als er Adam und Eva schuf, da waren es zwei Leute. Aber Gott wusste, der Tag wird kommen, da wird es einmal eine unzählbar große Schar vor meinem Thron sein. Warum sagt er zu Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden? weil er diese Schar vor Augen hatte. Warum beruft er Paulus zum Völkerapostel? Weil er diese Schar vor Augen hatte. Die soll Wirklichkeit werden. Die ganze Heilsgeschichte hängt alles mit diesem Gedanken Gottes zusammen. Und jetzt haben wir in unserem Text dreimal das Wort groß. Ist euch das aufgefallen? Große Schar, große Stimme, große Trübsal. Ihr werdet zugeben, das gibt wie von selbst drei Punkte. Erstens die große Schar. Was kennzeichnet sie? Das Erste, was wir über sie lesen, ist, sie ist unzählbar. Was können wir bei unserem Gott auch anders erwarten? Also eine kleine Schar im Himmel kann ich mir nicht vorstellen. Ja? Also Gottes Liebe ist unergründlich. Gottes Gnade ist unausschöpflich. Das kann ja nicht eine kleine Schar vor seinem Thron sein oder werden. Das muss ja eine große sein. Und sie kommt aus allen Nationen. Gott hätte beschließen können, den Himmel nur mit Chinesen zu füllen, das wäre auch eine unzählbare Schar geworden. Ja? Aber das war ausdrücklich nicht seine Absicht. Er will Menschen aus allen Völkern. Er kommt die Mission nicht zum Stillstand, nicht zum Ende. Er kommt eher nicht wieder. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ja? Ich hoffe ja, die beeilen sich, die Wycliffes und die KIB-Missionare überall in der Welt und die Gemeinden hier und wo überall sie sind. Ich hoffe, wir beeilen uns alle. Nicht nur, weil es doch schön wäre, wenn der Herr vielleicht zu unseren Lebzeiten noch wieder käme, viel wichtiger, wenn wir Gottes Ratschluss von dieser großen Schar kennen, dann wollen wir doch mit dazu beitragen. Ja? Ich hörte kürzlich, es gibt da ein Indianer-Schutzgebiet, das bedeckt Teile von Brasilien, Venezuela und Kolumbien. Und dieses Stammesgebiet hat die Regierung von Brasilien, ich vermute auch die anderen Regierungen, so gut geschützt, dass da niemand rein darf. Nicht mal KIB-Missionar. Nicht mal um den Kindern das Evangelium zu bringen, darf einer da rein. Es gibt nur eine Ausnahme. Man muss in diesem Gebiet geboren sein. Und jetzt hat doch tatsächlich Gott einen Gläubigen aus diesem Indianergebiet mit der KEB Brasilien in Verbindung gebracht. Die haben den Ende letzten Jahres angestellt und ausgebildet. Und der ist jetzt Kindermissionar und darf nicht nur in dieses Gebiet hineingehen, sondern darf auch in dem Gebiet frei herumreisen. Warum macht Gott sowas? Er will ausdrücklich aus allen Stämmen, welche in dieser großen Schar haben. Darum macht Gott sowas. Wir haben bei uns inzwischen wohl in jeder Ortschaft in Deutschland, selbst auf dem kleinsten Dorf, nehme ich mal an, auch Leute aus mindestens einer anderen Sprache wohnen. Ja? Hier in Bonn sind sicherlich 50 oder noch mehr Sprachen. Bringen wir diesen Menschen das Evangelium in ihrer Sprache? Laden wir sie ein? Wenn wir vom Ziel her denken, dann sehen wir sehr klar, den Menschen das Evangelium in ihrer Sprache zu bringen, steht unter einer enormen Verheißung. Weil Gott nämlich ausdrücklich Menschen aus allen Sprachen in dieser großen Schar sehen will. Das ist alles natürlich mit furchtbar viel Arbeit verbunden, aber wenn wir was rausgeben, dann geben wir das immer in vielen, vielen Sprachen heraus. Damit wir es den Kindern in ihrer Herzenssprache geben können. Das macht einen Unterschied aus. Diese große Schar ist gewissermaßen die Frucht der Missionsarbeit aller Jahrhunderte. Darf ich dir euch die Frage stellen, ist ein einziger wenigstens in dieser Schar Frucht deiner Missionsarbeit, deiner Gebete, deines Zeugnisses von Jesus, deiner Unterstützung eines Missionars in einem dieser Länder oder der unter den Nationen auch hier bei uns arbeitet, ist einer davon Frucht deiner Missionsarbeit? Jetzt, wo stehen Sie genau? Unser Text sagt, vor dem Thron und vor dem Lamm, also ganz in seiner Nähe. Wisst ihr, das ist Gottes Idee von allem Anfang an. Sein großes Volk an seinem wunderschönen Ort des Himmels in seiner unmittelbaren Nähe. Die Engel dürfen sich aufreuen. Die dürfen ein bisschen weiter wegstehen, die dürfen auch zugucken, ja, und die dürfen auch anbeten, tun sie ja auch hier in unserem Text. Aber der Platz direkt vor dem Thron, am Herzen des Vaters, im unmittelbaren Bereich der Wärmestrahlung Jesu, dieser Platz ist für diese große Schar reserviert. Und sie ist angetan mit weißen Kleidern. Und das ist ein ganz besonders wichtiger Teil der Beschreibung dieser großen Schar. Ich denke, die Tatsache, dass die da weiße Kleider haben, die erklärt sich von selbst vor einem Gott, der absolut heilig ist, der absolut rein ist, von einem Licht umgeben, von hellstem Licht umgeben, vor einem solchen Gott zu stehen und dann auch noch so nah vor seinem Thron. Das ist nur möglich, wenn wir ein weißes Kleid oder sagen wir mal eine weiße Weste haben. Ja? Also ich denke, das versteht sich von selbst, da muss man rein sein. Meine Frage ist eine andere. Nicht wieso, sondern meine Frage ist, wo in aller Welt hat Gott diese Leute gefunden? Ich habe noch nicht einen einzigen gefunden, der eine weiße Weste hätte. Ich habe keine. Und ich hoffe, ich trete jetzt keinem zu nahe, wenn ich sage, du hast auch keine. Es gibt überhaupt keinen auf Erden. Und doch steht hier eine große Schar mit weißen Kleidern vor dem Thron. Wie hat Gott das hinbekommen? Genau, an dieser Stelle kommt Jesus ins Spiel. Dieses Bild, eine große Schar vor seinem Thron, angetan mit weißen Kleidern, konnte allein und ausschließlich durch Jesus Wirklichkeit werden. Kein Mensch kann auch nur ansatzweise irgendetwas dazu beitragen, dass aus dieser Vision Gottes, ja, dieser Sicht von dieser großen Schar Wirklichkeit wird. Im Sündenfall hat der Mensch jede Fähigkeit verloren, aus eigener Kraft Teil dieser großen Schar zu werden. Weil es aber Gottes Ratschluss war, dass da so eine große Schar vor ihm steht, deshalb kam Jesus ausdrücklich mit dem Auftrag, diese große Schar zu retten von ihren Sünden und ihnen die weißen Kleider zu bereiten, die sie sich selber nicht machen können. Und jetzt zweitens, diese Schar ruft etwas mit großer Stimme. Ja? Es hört sich schon gut an, wenn ihr hier singt. Wenn ich so sagen darf, ist das eine kleine, große Stimme, ja? Wenn ihr hier singt. Was meint ihr, wenn diese Schar loslegt? Ja? Das griechische Wort, das hier steht, ist inzwischen bei uns Alltagsdeutsch geworden. Ja? Das ist eine Megastimme. Ja? Das ist eine Megastimme. Was rufen Sie? Habt ihr euch schon mal überlegt, wenn ihr im Himmel seid, was ist wohl der erste Satz, den ihr sagen werdet im Himmel? Habt ihr schon mal Gedanken darüber gemacht? Ich werde euch sagen, was ihr sagen werdet. Steht nämlich hier. Ja? Ihr werdet Folgendes sagen. Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Das werden wir sagen. Das ist doch eine Zusammenfassung des Evangeliums, oder? Übrigens, das Evangelium ist nicht guter Rat, sondern gute Nachricht. Was ist der Unterschied? Ein Rat sagt dir, was du tun sollst. Eine Nachricht berichtet dir, was bereits getan ist. Ein Rat fordert dich auf, etwas zu ändern. Eine Nachricht fordert dich auf, anzuerkennen, was sich verändert hat und angemessen darauf zu reagieren. Alle Religionen sind im Grunde guter Rat. Der Islam sagt, hier sind 5 Pflichten. Tu sie, kommst in den Himmel. Das ist der gute Rat des Islam. Warum ist das Evangelium gute Nachricht? Angenommen, eine feindliche Armee, zum Beispiel in Syrien oder wo auch immer, bewegt sich auf eine Stadt zu. Feindliche Armee. Was braucht die Stadt? In dieser Situation Militärberater. Die müssten sagen, ja, wie soll sich jetzt am besten verteidigen? Wenn jedoch ein großer König die Armee abgefangen hat und besiegt hat, was braucht die Stadt dann? Keine Militärberater mehr. Jetzt braucht sie Boten. Jetzt braucht sie Gesandte, die ihr verkündigen. Der Bote, der sagt nicht, das und das sollt ihr tun, sondern der Bote sagt, hört her, Leute, ich verkündige euch große Freude. Er überbringt die Nachricht, hört auf, euch zu verteidigen. Es ist etwas geschehen, was alles geändert hat. Reagiert darauf. Erkennt es an. Auf uns heute, die Welt übertragen. Hör auf, dich vor Gott zu verteidigen, dich irgendwie gut darzustellen. Erfolgsrezepte zur Selbstverbesserung auszuprobieren. Eine durch Sünde beschmutzte Weste wird nicht durch guten Rat sauber. Das Evangelium ist die gute Nachricht. Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Warum steht eigentlich nach dem Wort Gott kein Punkt? Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott. Punkt. Warum ausdrücklich noch und dem Lamm? Weil das der ganz entscheidende Punkt des Evangeliums ist, alles, was Gott gibt, gibt er ausschließlich durch oder in Jesus. Hat er so beschlossen. Ja? Es wird heute manchmal viel von Gott geredet noch, aber wenig von Jesus. Als wenn dieser ausdrückliche Hinweis auf das Lamm fehlen würde. Wisst ihr, dass in diesem letzten Buch der Bibel Gott der Vater ganze 2-mal spricht? Wenn Gott redet, ist es Gott der Sohn. Die Offenbarung überspannt, wenn man so will, die gesamte Kirchengeschichte. Ja, von Johannes bis zu uns und ein bisschen weiter. Und in dieser ganzen Periode steht Christus im Zentrum. Warum? Es ist Jesus, der mit der Aufgabe gesandt wurde, für unsere Schuld zu sterben. Es ist Jesus, der sein Blut am Kreuz für uns vergießen sollte. Allein bei Jesus gibt es das weiße Kleid. Nur eingehüllt in die Gerechtigkeit von Jesus können wir vor Gott bestehen und erscheinen. Gott hat sich hier festgelegt, was immer er dir und mir geben will, gibt er ausschließlich durch Jesus. Und deshalb, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott, und dem Lamm. Das ist die gute Nachricht und diese Nachricht sollen wir anerkennen und entsprechend reagieren und zu Christus kommen, um das weiße Kleid von ihm zu empfangen. Hat Gott diese Reaktion bei jedem von uns schon gesehen? Ich weiß, dass es bei vielen so ist, aber bei jedem von uns? Oder wartet er noch darauf bei dem einen oder anderen? Wer hier überlegt, der darf wissen, dass Jesus ermutigt, wer zu mir kommt, um dieses weiße Kleid abzuholen, den werde ich nicht hinausstoßen. Aber jetzt, auch wenn wir das weiße Kleid empfangen haben, mag die Frage aufkommen, ist das wirklich genug, sich allein auf Christus und sein Werk zu verlassen? Trägt der Glaube, den Gott mir geschenkt hat, mich auch dann durch, wenn meine Schmerzen ganz stark werden und es mir ganz schwer fällt, an Gott festzuhalten? Wenn wir diese Frage stellen, dann hört mal jetzt die große Stimme der großen Schar. Sie sagt, das Heil ist bei unserem Gott und dem Lamm. Wisst ihr, was die sagen hier? Die sagen hier im Grunde, ja, es ist wahr. Die gute Nachricht ist wahr. Wir haben auch zwischendurch gefragt, werden wir wirklich im Himmel ankommen? Wir haben auch gedacht, es tut sich doch so wenig in unserem Leben. Kann das wirklich sein, dass allein der Glaube an Jesus rettet? All die Religionen und andere verkündigen doch gute Ratschläge, auch wie man in den Himmel kommt. Können die alle falsch liegen? Kann allein die Bibel recht haben? Ja, bezeugt diese große Stimme, das Heil ist bei unserem Gott und dem Lamm. Dieses sich exklusiv auf Jesus zu verlassen, hat sich als genau richtig erwiesen. Dass sich einseitig auf den Gott der Bibel zu verlassen, war goldrichtig. Das Heil ist bei unserem Gott und bei dem Lamm Jesus Christus. In keinem anderen ist das Heil. Was Sie hier sagen, ist ein Bekenntnis. In der Situation, in der Sie es aussprechen, ist es ein Bekenntnis. Gleichzeitig dürfen wir mithören. Und an uns ist es, für uns ist es eine Botschaft von dieser erhöhten großen Schar, um uns gewiss zu machen. Um uns gewiss zu machen. Das Heil ist bei unserem Gott und dem Lamm. In einer Welt, die kaum etwas wie dieses in Frage stellt und attackiert. Und jetzt wird dem Johannes eine Frage gestellt. Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind? Woher sind sie gekommen? Und die Antwort lautet, diese sind gekommen aus der großen Trübsal. Und das ist der dritte Punkt. Die große Trübsal oder unsere zweifache Aussicht. Wer steht vor dem Thron? Erste Antwort, Leute, die aus der großen Trübsal gekommen sind. Jetzt können wir diesen Ausdruck auf zwei Weisen verstehen. Es gibt die einen, die sagen, das ist allein die letzte große Trübsal unmittelbar vor dem Wiederkommen Jesu. Allerdings gab es Zeiten großer Bedrängnis immer wieder im Verlauf der Kirchengeschichte. Große Bedrängnisse. Es gab überhaupt gar keine Zeit im Verlauf der Kirchengeschichte ohne alle Bedrängnis. Die gab es überhaupt nicht. Ja, irgendeine Form von Druck gab es immer. Aber manchmal wurde es ganz schwer. Andere meinen deshalb, dass dieser Begriff große Trübsal alle Bedrängnisse der Gemeinde im Verlauf der Geschichte zusammenfasst. Wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes gehen, hat schon Paulus gesagt. Jede Generation neu hat ihre ganz eigenen Bewährungsproben. Manche von denen sind, sagen wir mal, kleine oder schwache. Andere sind stärker. Das Dritte Reich war für die Gemeinde in dieser Zeit sicherlich eine ganz starke Trübsalzeit. Die Verfolgung durch den IS oder den Islam allgemein ist für die Betroffenen eine starke Trübsalzeit. Wer persönlich einen harten Schicksalsschlag zu verzeichnen hat oder vielleicht gerade im Moment durchgeht, für den ist das gerade jetzt eine starke Bewährungsprobe. Und am Ende wird dann auch noch diese super starke Trübsalzeit kommen, die schwerste von allen. Und alle diese schwachen, starken und die superstarke zusammen bilden die große, die Mega-Trübsal. Die Frage war, wer wird vor dem Thron stehen? Erste Teilantwort, es sind alles Leute, die in der einen oder anderen Form Bedrängnis, Leid, Verfolgung oder Verachtung erlebt haben. Grundsätzlich hat der Teufel für die Gemeinde zwei Arten von Trübsalen in seinem Werkzeugkasten. Das erste Werkzeug ist äußerer Druck. Im Extremfall dein Glaube oder dein Leben. Was willst du behalten? Manchmal gibt's heißt es auch dein Glaube oder dein berufliches Weiterkommen. Was davon ist dir wichtiger? Das Leben Jesu war ständig von äußerem Druck begleitet, jedenfalls in der zweiten Hälfte besonders seiner Wirksamkeit, seines öffentlichen Auftretens, bis hin zu dem Schauprozess, in dem ihm die Bekenntnisfrage gestellt wird, bist du Gottes Sohn? Und er weiß ganz genau, wenn ich diese Frage mit Ja beantworte, kostet es mich mein Leben. Bist du ein Christ? Fragen bewaffnete Muslime Christen. Und wenn die Antwort Ja ist, geht's ihnen wie Jesus, sie sterben für ihr Bekenntnis. Wir haben oft Angst, der Teufel könnte im Blick auf uns zu diesem Werkzeug in seiner Kiste greifen. Ja? Soll ich was sagen? Das zweite Werkzeug, was da liegt, ist eigentlich noch gefährlicher, obwohl wir das erste mehr fürchten. Das zweite Werkzeug ist nämlich die Verführung. Und er verwendet dieses Werkzeug besonders in unserer westlichen Welt. Es gibt ja keinen Druck, bei uns jedenfalls hier, die Lehre vom Heil allein in Jesus aufzugeben. Kein Druck, ja? Aber viele Gemeinden tun's. Es gibt keinen Druck, ausgerechnet die Mission unter den Muslimen aufzugeben. Ausgerechnet unter den Menschen, die am tiefsten in der Finsternis und Umklammerung des Teufels stecken. Ausgerechnet unter denen, die das Evangelium besonders nötig haben. Aber die ersten Synoden haben angefangen, genau das zu beschließen. Keine Mission unter Muslimen. Wenn das kein Druck ist, was ist dann? Verführung, ja, Blindheit, Verblendung. Wer wird vor dem Thron stehen? Erste Antwort war, alles Leute, die in irgendeiner Form Bedrängnis erlebt haben. Zweite Teilantwort ist, Leute, die in ihrer Bedrängnis, was immer es jetzt war, in ihrer Bedrängnis treu gewesen sind. Die stehen vor dem Thron. Ja? Sie sagen, wir waschen unsere Kleider im Blut des Lammes. Wir suchen keine andere Gerechtigkeit als die von Jesus. Und wenn wir neu schuldig werden, suchen wir auch keine andere Gerechtigkeit als die von Jesus. Wir Menschen aus allen Völkern bezeugen allen Nationen und Sprachen, in keinem anderen ist das Heil als in dem Namen Jesu. Und dafür waren wir, wenn es sein musste, bereit zu leiden. Zu dieser Schar gehören zu dürfen, ist eine großartige Sache. Aber damit verbunden ist die Aussicht einer Bedrängnis- und Bewährungszeit für jeden Christen. Und da dürfen wir uns auch nichts vormachen, auch nicht zurückschrecken. Der Text macht sehr deutlich, diese große Schar der Gemeinde kommt aus der großen Trübsal. Der eine kriegt mehr davon mit, der andere weniger. Aber insgesamt kommen sie alle aus der gleichen großen Trübsal. Und darum ist die Aufforderung Jesu, bleib treu in deiner Trübsal. Bleib getreu bis an den Tod. Und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Und das führt zu einer zweiten schönen Aussicht, die mit der Zugehörigkeit zu dieser großen Schar verbunden ist. Ich kann jetzt nur ein paar Dinge herausgreifen. Vers 15, sie dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Unsere Gottesdienste hier, unser gesamter Dienst für Gott auf Erden ist unvollkommen und im Grunde schwach. Und ich sage euch, es gibt manchmal kaum etwas, worunter ich persönlich mehr leide, als unter meinem schwachen Dienst für Jesus. Aber die Aussicht, es wird nicht nur besser, es wird vollkommen, die gibt mir Mut. Ja? Wenn wir dort sind, wir dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel vollkommen, wie es ihm gefällt und wie wir es immer schon wollten. Das ist doch eine tolle Aussicht. Und Gott wird über ihnen wohnen, heißt es dann. Das bedeutet, Gott wird seine ganze Liebe über uns ausbreiten wie ein großes Zelt. Und unter diesem Zeltdach seiner Liebe werden wir vor allem Leid geschützt sein. Vers 17, er wird sie zu den Quellen des lebendigen Wassers leiten. Das ist Leben pur. Alle Sehnsüchte unserer Seele werden an diesem Wasser gestillt. Und natürlich darf ich den letzten Satz nicht unterschlagen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. So wie Eltern liebevoll die Tränen von den Gesichtern ihrer Kinder wegwischen und damit das Leid selber beenden. So wird Gott es mit uns tun. Er wird alles Leid ein für alle Mal beenden. Die Trübsal ist dann vorbei. Das ist unsere Aussicht. Ich fasse nochmal zusammen. Der erste Punkt beschrieb uns Gottes Gedanken und Ratschluss von Ewigkeit her. Eine große Schar vor dem Thron in weißen Kleidern. Und die Anwendung für uns ist, mach mit bei der Verwirklichung dieses Ratschlusses. Die große Stimme ruft uns das Bekenntnis der großen Schar zu, dass wir hier stehen, nicht mit Angst und Zittern, sondern in großer Freude verdanken wir der guten Nachricht. Das Heil ist bei unserem Gott und dem Lamm. Und das ist die Botschaft, die auch wir verbreiten. Und mit der sind wir richtig zufrieden und da wollen wir auch keine andere haben. Und dann die große Trübsal, unsere Aussicht, wenn wir zu dieser Schar gehören. Jeder Christ wird einer schwachen oder starken, möglicherweise auch einer superstarken Bedrängnis- und Bewährungszeit ausgesetzt sein. Aber wir haben auch eine zweite Aussicht, nämlich die Aussicht großer Freude. Möge Gott es geben, dass das die Reihenfolge ist. Trübsal hier, ewige Freude dort. Die ist viel besser als umgekehrt, ja? Viel besser. Bisschen Freude hier, ewige Trübsal. Dann machen wir lieber so, wie diese Reihenfolge, ja? Auch wenn es manchmal schwer ist. Dein Heil ist bei unserem Gott und dem Lamm. Amen.
Amen.